hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Umso mehr freuen wir uns, dass heute ein Mann bei uns ist, zu uns gekommen ist, der in Brasilien als Arzt der amerikanischen Fußballnationalmannschaft tätig sein wird. Er kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Konstanz. Guten Morgen und herzlich willkommen, Kurt Mossetta.
Guten Morgen, freut mich sehr, dass ich
hier
sein darf.
Haben Sie die Koffer schon gepackt oder dauert es noch ein bisschen?
Die sind eigentlich schon gepackt. Ja. Und zwar hatten wir den Niklas Albers, der ist seit dem 12. Mai mit dem US-Team unterwegs, hat mir gesagt, für mich wurde in den USA noch ein riesiger Koffer gepackt mit Equipment. Das ist alles schon mit nach Sao Paulo geschickt.
Okay, und Ihre persönlichen Klamotten von Konstanz aus?
Ganz
dann,
wenig Handgepäck. Ja.
Okay, wann fliegen Sie?
Am 20. Juni, ganz
so spät.
So spät, direkt nach Manaus zum zweiten Spiel. Aha. Wir gehen davon aus, dass die Truppe so gut aufgestellt ist und das erste Spiel gewinnt gegen Ghana. Und dann bleibe ich, solange ich bleiben darf.
Und sich im ersten Spiel niemand verletzt. Die spielen gegen Ghana?
Gegen Ghana.
Wie wird es ausgehen? Schwer zu sagen.
Ich glaube 2-1 für die USA.
Beinahe hätten Sie gesagt für uns, gell? Ja. Da tut man sich aber ein bisschen schwer, genau. Wenn die eigene Nationalmannschaft, also die eigene im Sinne von Nationalität, dann auch in derselben Gruppe spielt, nämlich die Deutschen. Ihr Verhältnis zu Jürgen Klinsmann, so kam, glaube ich, auch diese Kooperation zustande. Ein sehr gutes, intensives, enges Verhältnis.
Wir sind sehr ehrlich miteinander befreundet, also außerhalb von Fußball und noch auch in dem Jahr, bevor er irgendwo eine offizielle Arbeit im Fußball angenommen hat, haben wir kommuniziert, er hat mich besucht, ich habe ihn besucht und es ist ein richtig schönes freundschaftliches Verhältnis.
Die Verbindung ist, glaube ich, so zustande gekommen, er hatte vor ein paar Jahren einen Bandscheibenvorfall, wusste nicht weiter und Sie sind dann mit Ihren Wunderhänden gekommen und haben ihn wieder hingekriegt.
Er war befreundet oder ist befreundet mit dem Bernhard Peters. Bernhard Peters war in Hoffenheim. Bernhard Peters fragt mich, Sportdirektor, lieber Kurt, ich habe einen Freund, der braucht Hilfe. Ich sage, ja, er soll kommen. Dann hat er gesagt, kann er nicht, er liegt. Wer ist denn? Jürgen Klinsmann. Ich sage, er ruft, wenn er anruft, ja. Und dann bin ich nach München geflogen, habe ihn behandelt und danach hat er mir was gekocht.
Da war er, was gab es da zu essen?
Es gab noch Fleischküchlein und gab noch so kleine Kartoffelchen dazu.
Und das konnte man auch essen?
Das konnte man sehr gut essen. Aha. Das war inzwischen nachts, 23.15 Uhr nach der Behandlung.
War er da noch Trainer beim FC Bayern München?
Da war er noch Trainer bei Bayern München. Das war im September 2008.
Okay, wie sehr hat ihn eigentlich damals dieser heftige Rauswurf getroffen, auch persönlich getroffen bei Bayern München?
Ich denke, er ist sehr souverän damit umgegangen, aber ich glaube, dass es ihn trotzdem immer getroffen hat, weil er sowas einfach noch nicht gewohnt war und er eigentlich bis zuletzt geglaubt hat, doch noch das Ruder rumreißen zu können.
Also das haben Sie ja auch in anderer Funktion schon beobachten können, wie das ist. Also Sie sind ja seit vielen Jahren auch für Hoffenheim mit zuständig, was die ärztliche Betreuung angeht. Diese klassischen Trainerentlassungen, das trifft dann diejenigen, obwohl sie ja wissen, dass es passieren kann, doch immer oder fast immer wie ein Keulenschlag.
Das trifft die immer wie ein Keulenschlag, denn sie sind deshalb so gut, weil sie sich damit identifizieren und das ist ein Teil von ihrem Leben. Und deshalb wird man dann herausgerissen. Mhm. Und nur wenn man mehr Persönlichkeit im Hintergrund hat als nur Fußball, dann kann man damit umgehen, kann es verarbeiten und dann macht man auch eine Fehleranalyse und kann es wirklich aktiv überwinden.
SWR1 Leute, der Radiotalk.
Heute Vormittag mit dem Konstanzer Sportmediziner Kurt Mossetta, der gleichzeitig auch Arzt ist, Mannschaftsarzt der amerikanischen Fußballnationalmannschaft und damit fast auf dem Sprung ist nach Brasilien. Am 20. Juni, haben Sie gerade erzählt, geht's los nach Manaus. Das ist doch da, wo es brutal heiß ist und das schwül.
Brutal heiß, schwül, unerträglich, unvorstellbar. Ja. Und das wird sehr, sehr, sehr schwer für alle Beteiligten.
Wie ist es aus ärztlicher Sicht, wenn ein Fußballer, und der natürlich auch gleichzeitig Leistungssportler ist, dann doch in so einem Klima 90 Minuten gehen muss?
Das ist ein Ausnahmezustand und es ist eigentlich für Normalbevölkerung schwer vorstellbar, was die zweite Halbzeit heißt. An Wasserverlust, an Elektrolytverlust, da wird man viel schneller sauer. Mhm. Und da wird es...
Kann man das während des Spiels ausgleichen?
Ganz viel trinken, aber jetzt ist die Frage, wenn man zu viel Süßes trinkt, dann steht man nachher wieder blau an der Wand. Und wenn man zu viel trinkt, wird es nichts. Wenn man zu wenig trinkt, wird nichts. Wenn man Kaltes trinkt, da hat man natürlich das Bedürfnis, dann braucht man wieder mehr zu trinken. Und eigentlich muss man was Warmes trinken.
Oh Gott.
Verrückt.
Und wie lösen die Ärzte vor Ort dieses Problem?
Das schon im Trainingslager, schon zu Beginn des Jahres, war die US-Mannschaft ja in Sao Paulo im Trainingslager. Viel trinken, den ganzen Tag. Mhm. Alle Betreuer halte die Spieler an, viel zu trinken und früh ins Bett zu gehen, gut zu schlafen. Je besser der Schlaf, umso besser die Leute am nächsten Tag in
der Klasse. Also von der deutschen Fußballnationalmannschaft hat man jetzt gehört, die haben ja, ich glaube, am kommenden Montag ihr erstes Spiel gegen Portugal, um sozusagen diesen frühen Anstoß auf die Reihe zu kriegen und in die Köpfe der Spieler zu bekommen, trainiert man jetzt schon mal zeitgleich. Bringt das was?
Ganz sicher. Ja. Gute Idee. Alles, was man tun kann, ist das eine Möglichkeit, muss man tun.
Sie als Arzt gucken natürlich, wie es Ihren Spielern geht. Fangen wir mit den Amerikanern an. Gibt es da irgendwelche groß, schwer Verletzten, die man noch hinkriegen muss?
Also die letzte Meldung war, sind alle gesund. Niklas sendet mir nach dem Spiel gegen Nigeria, Gott sei Dank, alle heil geblieben und sind alle fit.
Dann gucken wir die deutsche Fußballnationalmannschaft mal etwas genauer an. Da gibt es Sami Khedira, das ist auch einer Ihrer Patienten. Gibt es eine Erklärung dafür, dass der diesen Kreuzbandriss, den er gehabt hat, in so kurzer Zeit so weggesteckt hat, dass er offensichtlich schon wieder eine stabile Größe ist in diesem Defensivverbund der deutschen Mannschaft?
Sami Khedira ist weitsichtig, intelligent und differenziert und hat sich selber aktiv um seine Gesundung bemüht. Hat sich super gute Leute organisiert, zwei Leute aus der Myoreflextherapiegruppe. Hagen Stroh, Simon Stadler. Die haben einen die ganze Zeit betreut, auch in Donaustauf zusammen mit Klaus Eder, dann in Sizilien, dann in Madrid. Einer Montag bis Mittwoch, der andere Donnerstag bis Sonntag. Ja. Und er hat seine Übungen gemacht, Ernährung umgestellt, alles, was man tun kann. Hat
der ist stark im Kopf.
Stark im Kopf.
Positiv denkend.
Positiv denkend.
Und gilt wohl als einer der Sportler, bei denen Verletzungen mit am schnellsten auch heilen.
Ja, weil er sich ganz auf die Gesundung und die Selbstheilung einstellt und alles dafür tut. Nichts im Zufall überlässt, inklusive Koch.
Ja. Ist es tatsächlich so, dass mit Ernährung, mit Ernährungsumstellung, mit genauen Plänen man sozusagen die Heilzeit einer Verletzung irgendwie verkürzen kann?
Ganz sicher. Und es gibt eben Dinge, die dem schaden, wenn man zum Beispiel abends viel Brot und Nudeln und Pizza und Spaghetti isst oder gar noch Süßgetränke oder Früchtebuffet, dann schläft man schlechter, die Regeneration ist schlechter und auch die Versorgung von Muskel- und Bindegewebe läuft nicht optimal. Wenn ich stattdessen einiges umstelle und eher Gemüse, eher Fisch, eher Nüsse, eher Fleisch abends, nicht zu viel, keine Süßgetränke, dann schläft man besser, bessere Regeneration.
Sie sind der Arzt der Amerikaner bei der Fußball-WM in Brasilien. Sie haben aber auch deutsche Spitzensportler und Spitzenfußballer, die regelmäßig bei Ihnen sind. Über Sami Khedira haben wir gesprochen. Mesut Özil, der sensible deutsche Spielmacher, kommt der noch?
Der Mesut Özil ist gerade eigentlich in der deutschen medizinischen Abteilung perfekt versorgt mit dem Klaus Eder. Der Mesut Özil hat Myoreflextherapie kennengelernt in Madrid.
Mhm. Dann hatten das ist eine spezielle Rückentherapie, über die wir im Laufe der Sendung auch noch reden werden.
Muskelbehandlung. Und er war dann erstaunt, dass mit einer Behandlung die Achillessehne frei war. Und der Mesut Özil ist natürlich perfekt betreut vom Roland Eidel, der eigentlich nicht nur Presse, sondern alles andere in gute Bahnen bringt.
Ja, aber medizinisch ist er, glaube ich, jetzt nicht der Ansprechpartner.
Nee, da ist er aber jetzt im deutschen Team sicher perfekt betreut.
Dann gibt es, ich weiß nicht, ob Sie mit dem auch schon zu tun hatten, den Torwart Manuel Neuer.
Schulter? Habe ich noch nie behandelt, aber ich sehe seine Schulterbeschwerde. Ich bin überzeugt, dass er fit wird zum ersten Spiel. Aber trotzdem fährt dann vielleicht in der entscheidenden Situation noch so eine Unsicherheit in der Schulter mit. Trotzdem bin ich hoffnungsvoll, dass er topfit wird.
Schulterverletzung beim Torwart immer extrem schwierig. Das wissen im Übrigen auch die gegnerischen Stürmer, dass diese rechte Schulter lädiert war. Wird er, wenn er spielt, mit schmerzstillender Spritze spielen? Was denken Sie?
Ich hoffe, dass es nicht nötig sein wird. Wenn, dann werden die das sicher sehr gut steuern. Und ich hoffe, dass er professionell genug ist und alles können umsetzt und dass er der entscheidende Rückhalt wird für die deutsche Nationalmannschaft.
Dann gab es zwei Verletzte von Bayern oder nochmal von Bayern München, Lahm und Schweinsteiger, von denen es jetzt heißt, Verletzungen auskuriert. Glauben Sie das so?
Ich bin sicher, dass die Verletzungen in so einem Rahmen sind, dass sie gut auskurieren.
Wobei es ja eigentlich auch den Fall gibt, dass man Verletzungen öffentlich erstmal dramatischer macht, als sie sind, um dann irgendwie die gute Nachricht rausblasen zu können. Er hat sich auf wundersame Art und Weise erholt.
Das ist sicher sehr häufig im Profisport, speziell im Fußball, dass der Druck auf den Mannschaftsarzt und der Druck auf den Trainer nicht so groß wird. Dann nimmt man Druck raus und dann überraschend sind die Spieler dann doch wieder spielbereit.
War bei Robben so, bei der letzten WM?
Bin ich ganz sicher, dass das eigentlich dort eine kleinere Verletzung war als ursprünglich befürchtet.
Es gibt einen Fußballer, wo man eigentlich sagen muss, es ist sehr schade, dass er überhaupt nicht in dieser Saison auf die Beine gekommen ist. Gündogan, auch einer, der bei Ihnen war. Gibt es eine Erklärung dafür, dass ein junger, gesunder Hochleistungssportler ein Jahr wegen irgendwelcher Rückenprobleme nicht mal Fußball spielen kann?
Ja, das ist ein Drama. Der Ilkay Gündogan ist ein super Typ, sicher ein super talentierter Fußballspieler und eigentlich ein großer Verlust, dass er nicht da ist. Und es ist aber nicht so ein bisschen Rückenschmerz, sondern das ist eine größere Verletzung im Rücken. Und ich denke, dass da alle Betreuer in Dortmund das Beste getan haben.
Was ist das für eine Art von Verletzung? Also ohne da jetzt in alle medizinischen Details zu gehen.
Es gibt Muskelverletzungen, die sind einfach zu behandeln, Sehnenverletzungen, Gelenkverletzungen. Wenn es aber dann so knöcherne Strukturen trifft, Wirbelkörper, dann wird es brenzliger. Und dann wäre jede zu frühe Belastung ein Risiko für die Karriere. Und deshalb muss alles Knöcherne besser ganz ausheilen. Mhm. Und dann kommt man wieder ganz zurück.
Wie weit ist Gündogan jetzt?
Ich hoffe, dass er in der Rückrunde soweit sein wird.
Also Hinrunde, nächste Saison schon mal gar nicht?
Also Hinrunde, ja.
Genau. Ach doch,
ja,
also ab September oder ab Herbst dann
das
wieder.
Das hoffe ich sehr.
Ja, sind Sie guter Hoffnung. Herr Mossetter, dass Sie Arzt geworden sind, hat mit Ihrer Familiengeschichte zu tun, vor allem damit, dass Sie einen Vater hatten, der über einen ganz langen Zeitraum sehr krank war. Was ist da passiert?
Der hatte 1951 einen Unfall, eine komplexe Beschleunigungsverletzung und war dann, wo ich geboren wurde, schon weitgehend gehunfähig. Mhm. War dann eigentlich von 66, 68 bis 1987 im Rollstuhl.
Das haben Sie auch als Kind und Jugendlicher erlebt?
Erlebt und eigentlich auch so die Hilflosigkeit oder die Hoffnungslosigkeit, die Erfolglosigkeit von klassischer hochschulmedizinischer Betreuung. Mhm. Und dann habe ich aus dieser Motivation heraus zwei brillante Lehrer kennengelernt. Walter Packi, Freiburg, Tilman Görtler, Badenweiler. Und die haben das diagnostiziert, dass seine Schmerzen und die Gehunfähigkeit mit dem Unfall wohl zusammenhängen.
Man muss vielleicht dazu sagen, Ihr Vater bekam eine ganz andere Diagnose. MS, Multiple Sklerose.
Viele Symptome waren genau wie bei der Multiple Sklerose. Taubheit, Kribbeln, chronischer Schmerz, Ausstrahlungen. Und vielleicht war es eine sekundär induzierte Multiple Sklerose, Unfall, Schwachstelle, Bluthirnschranke geschwächt und dann eigentlich so ein komplexes Schmerzsyndrom mit Nervenschmerz.
Also Ihr Vater ist dann MS-technisch, glaube ich, durch die komplette Mühle gedreht worden, Odyssee durch Krankenhäuser, Arztpraxen, ich weiß nicht, wie viele Medikamente er schlucken musste im Laufe dieser vielen Jahre.
Nee. Er hat immer eine Tasche bei sich gehabt, Immunsuppressiva, Cortison, Schmerzmittel, alle Arten. Und es hat ihn eigentlich kaputt gemacht, das haben wir gesehen. Und es hat ihm nie geholfen, überhaupt nicht.
Dann gab es diese beiden Ärzte, die alternativ was ausprobiert haben. Die haben dann festgestellt, es gab dieses Schleudertrauma, kann man zurückrechnen, ins Jahr 1951, Autounfall. Und was haben die da mit ihm gemacht?
Es war ein Unfall im Entwicklungslabor und er wurde ganz stark beschleunigt um die eigene Achse gedreht, dreimal.
Okay.
Unter niederer Stromstärke, hoher Spannung. Und das hat ihm eigentlich die ganzen Muskeln in der oberen Halswirbelsäule und im Schädel eigentlich kompensatorisch aus der Fugen gebracht. Die haben angespannt, er hat nichts gebrochen, aber er hat eigentlich eine strangulierte Halswirbelsäule gehabt. Und dann ist das Stück für Stück eingefroren, versteift und hat ihn reglos gemacht.
Und was haben diese beiden Mediziner, der eine aus Freiburg, der andere aus Badenweiler, dann mit ihm veranstaltet?
Der in Freiburg sagt, das war eine Beschleunigungsverletzung, das waren die Muskeln, wir müssen jetzt die Muskeln behandeln, aber leider ist es wahrscheinlich zu spät. Der zweite hat gesagt, hier sind blockierte Gelenke, hat Funktionsaufnahme von der Halswirbelsäule gemacht, hat ihn das erste Mal behandelt und ich habe gesehen, er sitzt anders, er guckt anders.
Aha.
Da habe ich gesagt, das will ich lernen, ich möchte bei Ihnen in die Lehre.
Und wie ging das mit Ihrem Vater dann aus? Ist der nochmal aus dem Rollstuhl rausgekommen?
Ich habe ihn jeden Tag behandelt und ich war überzeugt, ein Unfall zerstört nicht das Gelenk und den Nerv, sondern führt zu einer Muskelverletzung. Ja. Wenn es also die Muskeln sind, die Gelenke führen, müsste über die Behandlung der Muskeln er wieder gesund werden. Und er wurde ganz gesund. Er konnte wieder 5 Kilometer laufen, umherspringen, locker.
Ja, Wahnsinn.
Und er war ganz gesund wieder.
Sie haben sich früh interessiert auch für Akupunktur, sind auch nach Nepal gefahren. Was haben Sie dort erfahren und was haben Sie dort gelernt?
In Nepal, Sikkim und Tibet habe ich Patienten gesehen mit unheilbaren Erkrankungen. Dann habe ich beobachtet, wie innerhalb von kurzer Zeit über lange Akupunkturnadeln, nicht nur die Nadel, sondern auch mit manueller Behandlung, sich die Haltung und das Beschwerdebild von vielen Patienten verändert hat.
Welche Krankheiten hatten die?
Schmerzkrankheiten, MS, ja. Rheumatische Erkrankungen.
Ja.
Und für mich war völlig klar, das ist nicht irgendein Energiefluss, sondern eher mit Physik angehaucht, war für mich klar, diese tiefen Punkte, die korrelieren mit dem Muskel. Und diese Linien, diese Energieflüsse, das sind nicht willkürliche Linien, sondern das sind kinetische Ketten. Stelle sich vor, 5 Schnüre hintereinander, 5 Knoten und das ist dann eigentlich eine Kette. Und so sind die Muskeln zusammengebunden und diese Meridiane, das sind Muskelmeridiane.
Ja.
Und so lässt sich über die Physik und über die Anatomie, die chinesische Medizin absolut exakt nachvollziehen. Da können wir viel dort lernen und die können über uns lernen, denn Physik und Anatomie ist denen weniger vertraut.
Aha.
Und unser Anliegen war, eine Brücke zu schlagen zwischen der Erfahrung in Asien und dem modernen Wissen aus unserem Kulturkreis.
So, und wie kriegt man das jetzt zusammen? Die deutsche und europäische Schulmedizin, die Akupunktur und auch die traditionelle chinesische Medizin in ein Modell, das dann auch funktioniert?
Die Schnittpunkte sind so logisch, dass die Anatomie eigentlich das Trägersystem wird in Funktion von diesen kinetischen Ketten. Und der anatomische Schnittpunkt zum Akupunkturpunkt ist der Muskelursprung und Ansatz.
Kann man es an einem konkreten Beispiel festmachen?
Also Beispiel, es gibt so einen Meridian, also so eine kinetische Kette, die zieht hier von den Bauchmuskeln in diesen Kopfdreher und Wender und über den Oberschenkelstrecker. Und eine Gruppe an Muskeln, Magenmeridian, hat immer eine Gegenspielergruppe, das wäre die Rückenstrecker. Wenn der vordere zu kurz ist, dann wird der hintere überlastet, dann tut es hinten weh, aber ich muss vorne behandeln. Und zwar am Muskelursprung und Ansatz. Anatomie und Physiologie lernen wir an der Universität, aber wir behandeln die Punkte nicht. Und in Asien hat man Erfahrungen behandelt, aber man kennt die Anatomie nicht. Wenn man es zusammentut, kommt was Fantastisches raus.
Also Sie sehen mich vollkommen erstaunt, wobei ich dazu sagen muss, ich habe da auch wirklich keine Ahnung gefunden. Ich dachte immer, dass die Punkte behandelt werden, die wehtun, also auf dem Rücken beispielsweise, und nicht die Kontrapunkte auf der Vorderseite.
Wir behandeln immer die andere Seite. Wenn Sie einen Muskel anspannen, Ihren Beuger, dann müssen Sie nie darüber nachdenken, dass der Strecker loslässt.
Aha.
Wenn allerdings der vordere anspannt, der hintere nicht loslässt, ist die Bremse hinten. Dann behandeln wir die Bremse und plötzlich geht der vordere wieder los und bewegt sich frei. Wenn es also im Rücken wehtut, behandeln wir die Bremsseile vorne.
Aha.
Und schlagartig wird die Spannung, die Überspannung, die kompensatorisch im Rücken befreit und der Schmerz verschwindet.
Aber sagen Sie, Herr Mosseter, wenn das alles so gut ist und so wunderbar funktioniert, warum zahlen dann die Kassen nicht?
Also die Kasse hat natürlich ein Problem. Sie hat einen begrenzten Topf an Geld, sie hat bestimmte Anwender. Es ist immer zu wenig da am Kuchen und dann hat die Kasse zu wenig Spielraum, auf neue Techniken einzugehen. Wir haben uns über 20 Jahre bemüht und dank der Initiative von meinem Bruder Rainer Mosseter haben wir es geschafft, die Myoreflextherapie als eigene Bachelor und Master of Science mit der Steinbeis-Universität in Berlin zu etablieren, mit Transferinstitut. Und jetzt können wir das richtig ausbilden, richtig tolle wissenschaftliche Ausbildung für Physios, für Heilpraktiker und Ärzte.
Sie haben es vorhin erzählt, 20. Juni fliegen Sie zum zweiten Spiel dann nach Manaus, wo die Hitze eine fürchterliche sein wird. Lassen Sie uns über eine Region sprechen, wo das Klima ein ganz anderes ist. Sie haben eine große Affinität zu Nepal, zum Himalaya, zu den Menschen dort. Was haben Sie dort auch gelernt und erfahren, wie wichtig Intuition ist?
Ja, wie wichtig Ruhe ist, wie wichtig zuzuhören ist, wie wichtig Zeit ist, wie wichtig innehalten ist, wie wichtig die Wahrnehmung ist, in die Geschichte von der Patienten einzutauchen, wie wichtig die Ernährung ist. Es gab praktisch keine Behandlung ohne Ernährungsumstellung.
Mhm. Und warum ist das so wichtig?
Das ist in der Denkweise von der chinesischen oder indischen Medizin die Basis und der Grundstein von der Gesundheit. Und die Ernährung soll unsere Medizin sein. Das ist auch nicht weit weg von der europäischen Paracelsus-Medizin. Und die Ernährung kann in der Tat den Stoffwechsel und die Selbstheilungskräfte wirklich gut aktiviere. Und es gibt einige Dinge, die eher schädlich sind. Zu viel Zucker oder zu viel süß. Und es sind einige, die sind hilfreich. Das wäre dann was Ausgewogenes, Hülsenfrüchte, Dalbat. Ich habe dreimal täglich Dalbat gegessen, Kichererbsen, Linsen und Gemüse. Und da wird man richtig stark.
Da zündet aber ein Feuerwerk in Ihnen, vermute ich mal. Ja. Aber sagen Sie, diese klassische Supermarkternährung in Kombination mit Fastfood, ist die immer und in jedem Fall schlecht?
Also wenn das kleine Episoden sind, jeder von uns muss mal an der Tankstelle oder im Flughafen oder am Bahnhof, greift man mal, was weiß ich, zum Croissant. Mhm. Aber wenn man immer zum Croissant greift und immer zum Süßgetränk und immer nach Pizza, dann ist dieses zu viel schlecht. Also es ist nicht alles schlecht, aber zu viel von einem ist ganz sicher schlecht.
Nochmal Intuition in einem anderen Zusammenhang. Also Himalaya, hohe Berge, da gibt es die Sherpas, die dafür zuständig sind und verantwortlich sind, dass Europäer wie wir überhaupt hochkommen. Welche Erfahrungen haben Sie intuitionstechnisch mit den Sherpas gemacht?
Die Sherpas, die haben den 6. Sinn und den 7. Sinn für die Witterungsbedingungen. Ich war zweimal auf 5.500 Meter. Auch in der Region vom Amadablam und vom Everest. Und wir wollten auf den Island Peak.
Wie hoch ist der?
6.200.
Oh, okay.
Und 1996, Wetter wunderbar, zu kalt. Und die Sherpas sagen, keine Chance, wir bleiben hier. Mhm. Ein Jahr später, nochmal der Anlauf mit einem Freund von mir, mit dem ich jetzt in Konstanz zusammenarbeite, mit dem Ralf Dierebach. Sherpas sagen, Jungs, zu gefährlich, wir bleiben hier. Und man muss hören, die haben immer recht. Und man bekommt selber dann das Gefühl, die Intuition, nein, mach das nicht.
Und warum war das dann jeweils zu gefährlich, wenn das Wetter doch wunderbar war?
Wenn das Wetter tatsächlich sich gewechselt hat, umgeschlagen. Okay. Und wenn das Wetter dort umschlägt, dann ist alles ganz anders. Und die Sherpa wissen das vorher besser als jeder Wetterbericht. Und mit der Zeit lernt man dann eher Intuition für die Natur und für sich selber zu entwickeln. Und das war vielleicht auch mit dem Leibarzt von Dalai Lama, mit meinem Ayurveda-Lehrer Dr. Mana, da wurde die Intuition geschult, das einzutauchen in die Welt des anderen. Und dann kann man Dinge fast vorhersagen und muss man sich trauen.
Und wenn in solcher Höhe das Wetter umschlägt und die Natur sich zeigt, dann erkennt man plötzlich, wie winzig klein und unbedeutend man selber ist.
Unbedeutend, winzig und chancenlos.
Es gibt einen Kollegen von Ihnen, einen Sportmediziner, der heißt Perikles Simon und der hat kürzlich in einem Interview gesagt, Herr Mosetta, mehr als 50% aller Spitzensportler sind gedopt, darunter auch Fußballer. Hat Perikles recht?
Ja, das kann ich zu wenig beurteilen. Zumindest die Spieler, mit denen ich arbeite, bin ich sicher, also ich würde die Hand ins Feuer legen, dass die nicht gedopt sind.
Da machen wir es konkret. Also Sie legen für die Hoffenheimer Spieler Ihre Hand ins Feuer.
Ja.
Sie legen Ihre Hand ins Feuer für die Spieler der amerikanischen Nationalmannschaft.
Ja.
Auch für die Spieler der deutschen Nationalmannschaft?
Ich denke, ja.
Das ist schon etwas vorsichtiger formuliert.
Da bin ich zu wenig dran, als dass ich es im Detail beurteilen könnte. Sicher so, dass die Mannschaft davon ausgeht, dass sicher niemand gedopt ist.
Ja.
Und ich hoffe, dass alle soweit Verantwortung haben, dass keiner dopt.
Sie haben ja vorhin, als eine Musik lief, gesagt, Sie erkennen an den Augen, ob ein Spieler gedopt ist. Und Sie haben es mir an einem Beispiel erzählt. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie den Namen nennen wollen. Ich werde ihn von mir aus nicht nennen.
Es gibt im Radsport Doping. Da hat sich das eigentlich entlarvt. Da sieht man so flüchtigende Augen, wenn einem jemand nicht in die Augen gucken kann. Wenn jemand einen hektischen Blick hat, fahrige Blick, fahrige Bewegungen, dann lässt es schließen auf Amphetamine, auf Speed, vergleichbar mit Kokain. Und das sieht man der Mensch an, die haben so eine ganz nervöse Unruhe und einen fliehender, flüchtiger Blick.
Und derjenige, mit dem Sie es da zu tun hatten, ein ehemaliger Spitzenradfahrer, der...
Mit dem wollte man dann nicht zusammenarbeiten, weil ich schon am Fernsehen eigentlich den Eindruck hatte, dass sowas im Hintergrund stecken könnte.
Wenn Sie sagen, also für Ihre Sportler schließen Sie es aus, kann man doch im Gegenzug sagen, aber es bringt doch was. Blutdoping beispielsweise, wunderbar für eine bessere Ausdauer, Testosteron, wunderbar, wenn man Schnelligkeitsdefizite hat.
Das kann immer kurzfristig den Organismus pushen, aber à la longue sind die Risiken zu groß und ich glaube nicht, dass jemand langfristig seine Leistungsfähigkeit auf diese Art und Weise hochfahren kann. Ich denke.
Aber eine WM ist eine kurzfristige Angelegenheit. Und da will man erfolgreich sein.
Ich denke, ich würde nicht die Hand ins Feuer legen für die Olympische Spiele. Da denke ich, da war das naheliegend, dass im Hintergrund Dinge getan wurden, die vielleicht noch gar nicht auf der Dopingliste waren, mit neuen Medikamenten, Muskelwachstumsfaktoren. Mhm. Ich denke aber, im Fußball wäre es eine Katastrophe. Und ich glaube, dass alle verantwortungsvoll sind und dass sowas nicht passiert.
Alle bedeutet die Zuständigen bei uns in Europa, auf der ganzen Welt?
Also ich weiß nicht, was in Afrika betrieben wird und ich weiß natürlich auch nicht, was sonst in einige andere Länder betrieben wird. Da bin ich zu nah dran, das kann ich nicht beurteilen. Da ist sicher mehr möglich als bei uns. Aber bei uns sind eigentlich die Sinne geschärft mit NADA und WADA, mit den Mannschaftsärzten. Und da hat man ein klares Auge.
Wobei diejenigen, die dann dafür zuständig sind, natürlich auch ganz genau wissen, dass die neuesten Dopingmittel noch gar nicht nachweisbar sind. Umso größer ja, Herr Mosseter, die Versuchung, es zu tun.
Deshalb plädieren wir für eine körpereigene Leistungsoptimierung. Da kann man ganz viel mit ausreichend Schlaf, mit Prävention, Muskelpflege, wenn man die Körperlandschaft pflegt. Und das wäre dann eigentlich sozusagen die ideale Komponente, nüchtern Läufe und so weiter.
Ihr Wort ins Ohr der Verantwortlichen der Fußball-Weltmeisterschaft. Sie fliegen am 20. Juni nach Brasilien, sind dann also pünktlich vor Ort, wenn Ihre Mannschaft, in dem Fall die amerikanische Fußballnationalmannschaft, die Sie betreuen, ihr zweites Vorrundenspiel haben wird, dann gegen Portugal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dieses Brasilien ist ja nicht nur ein sehr großes, sondern auch ein außerordentlich kompliziertes und schwieriges Land. Haben Sie ein bisschen Bammel, jetzt runterzufliegen, auch nicht wissend, wie sich die politische Situation da entwickelt?
Also ich habe keine Angst, aber ich verstehe die Bevölkerung, die eigentlich sieht, wie eigentlich ein Land, was eigentlich Notstand hat, mit viel Armut, mit einer schlechten Wirtschaft, wo eigentlich dieses Land mit der Regierung Geld in die Fußball-WM
stopft.
Und wie auf der anderen Seite soziale Projekte viel weniger berücksichtigt sind. Und ich verstehe das. Ich habe jetzt keine Gefahr und keine Angst um mein Leben. Aber ich verstehe die Unruhe und ich verstehe, dass die Menschen auf sich aufmerksam machen möchten.
Also dazu kommt, da wo Sie dann jetzt irgendwie aufschlagen werden, nämlich in Manaus, da ist es ja am groteskesten. Da haben Sie ja irgendeinen Fußballtempel, ein riesen Stadion gebaut, wissen, das ist für drei Spiele und dann wird es im günstigsten Fall ein Gefängnis oder ein Knast. Das ist ja furchtbar.
Ist verrückt. Schwer nachzuvollziehen und auch nicht unverständlich.
Also politische Verhältnisse, das ist das eine. Über die Hitze haben wir eingangs der Sendung schon gesprochen. Das wird richtig deftig.
Ja.
Dann gibt es Mannschaften, die sozusagen das eine Spiel in der großen Hitze haben, das andere dann in der mittleren und das dritte wo ganz anders. Ist das ein Problem, sich da immer neu drauf einzustellen?
Also für uns wird es sehr schwer, in Manaus zu spielen. Das ist für alle Mannschaften die Hölle. Volker Finke hat es schön gesagt, Manaus ist die Hölle.
Trainer von Kamerun.
Genau, und jetzt das Spiel gegen Portugal wird sehr, sehr anstrengend.
Und wie viel Uhr wird es angepfiffen?
Ja, irgendwann 18. Auch, genau, also noch zu großer Hitze, da hat sicher noch 45 Grad.
45? Ja. Aber wie plant man ein solches Spiel? Klar ist, 90 Minuten Vollgas mit Pressing geht nicht.
Nee, da wird taktiert, da setzt man auf Konter, aber das ist jetzt nicht mein Metier, das weiß dann das Trainer, das spannt viel besser. Aber man wird sicher gut mit den Kräften haushalten, wird ein schweres Spiel, extrem starke Gegner. Aber das beste Team kann trotzdem gewinnen, auch wenn die Einzeldarsteller bei den Portugiesen sicher die spektakulärere sind.
Ja, bei Ronaldo muss man ja abwarten, ob er kommt und wenn ja, in welcher Form er dann kommen wird. Wie ist es mit dem Psychodruck? Glauben Sie, das spielt, also ich meine, Sie haben so viel Erfahrung auch mit Spitzensportlern und Spitzenfußballern. Spielt das eine Rolle? Lastet das auf einem brasilianischen Nationalspieler, wenn er weiß, die ganze Nation erwartet diesen Weltmeistertitel?
Ich glaube, der lastet auf den Brasilianer viel, viel größer als auf andere. Der liegt sicher eigentlich auch über der deutschen Mannschaft, denn die haben brillante Spieler, eine tolle Mannschaft und es wird reif für die Weltmeisterschaft und für den Titel. Aber für die USA ist so...
Gibt es gar keinen Druck.
Gibt es wenig letztlich. Druck und der Jürgen Klinsmann inspiriert die Mannschaft und er beflügelt sie.
Okay.
Und wenn es dieses Mal noch nicht reicht, bis 2018 gedeiht der US-Fußball hervorragend.
Wunderbar. Dann drei kurze Fragen zum Schluss mit der Bitte um drei kurze Antworten. Wie weit kommen die Amerikaner?
Ich hoffe, dass wir weiterkommen und dann im
Achtelfinale, Spiel, Viertelfinale?
Achtelfinale, sehr optimistisch. Achtelfinale auf jeden Fall.
Okay, die Deutschen kommen wie weit?
Halbfinale.
Wer wird Weltmeister?
Brasilien.
Wir werden sehen, wie es kommt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Kurt Mosseter.
SWR 1 Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.